Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr wieder dabei seid, so kurz vor dem All-Star-Break. Die meisten Teams haben es ja schon geschafft. Kommende Nacht gibt es noch zwei Spiele. Die Warriors sind dabei gegen die Jazz und die Wolves spielen gegen die Blazers. Und ein Team davon könnte eigentlich auch ohne Pause weitermachen. Und über das Team wollen wir sprechen, über die Warriors. Vergangene Nacht haben sie zwar verloren gegen die Clippers, ohne Kawhi auch noch, aber trotzdem davor 6 Spiele in Folge gewonnen. Noch ein bisschen besser läuft es in Cleveland bei den Cavs, bei denen jetzt auch Garland zurückgekehrt ist, bei denen Mobley zurückgekehrt ist. Deswegen haben wir uns überlegt, wir schauen mal so grob, na, wir gehen jetzt nicht mega in die Tiefe, aber wir schauen uns trotzdem mal an, was bei denen gerade so gut läuft bei den beiden. Und um die ganze Geschichte mit der nötigen Expertise und Gelassenheit aufzupeppen, sitzt er mir mittlerweile wieder im sonnenverwöhnten Hamburg gegenüber, der derzeit niemals ungejetlagte.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, erste
nördlich Frage. Nötig, das ist eine geile Kombination.
Ja, schon.
Nördlich. Ja.
Geht in Richtung nordisch by nature, finde ich eigentlich.
Quasi.
Ja, ne?
Ja.
Nordisch.
Ja. Ach, weiß ich ja jetzt nicht.
Nee, weiß ich auch nicht, ne? Aber gut angekommen wieder?
Ja, also ich meine, gut ist so eine...
Das ist relativ.
Ist eine Frage der Definition. Ja. Also der Weg nach Hause hat insgesamt irgendwie 6 oder 7 Stunden länger gedauert, als er hätte dauern sollen. Das war dann irgendwann schon ein bisschen mühselig, aber ich kenne jetzt auf jeden Fall sowohl den JFK-Flughafen als auch den Heathrow-Flughafen wie meine Westentasche, weil ich an beiden gestern mehr als 4 Stunden verbracht habe, teilweise 7 Stunden. Also es war eine gute Zeit. Aber das will ich nicht weiter ausführen, weil ich bin ja jetzt wieder zu Hause und hier sind wenigstens alle ein bisschen krank. Aber das nennt man zurück in der Realität und so muss das sein. Ja. Das hält mich heute wach, das hält mich scharf oder vielleicht auch nicht, aber gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen.
Ja, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen. Also du bist entspannt und aufgeregt zugleich. Also was soll eigentlich schiefgehen heute?
Ja, und also wenn hier zwischendurch mal der Stream einschlafen sollte oder so, du nur ein Standbild hast, dann liegt es vielleicht nicht am Stream. Das möchte ich dir an dieser Stelle nur einfach schon mal vorwarnend mitteilen.
Ich weiß Bescheid.
Vielleicht ist dann einfach kurz eingefroren. Das muss nichts mit der Übertragung zu tun haben.
Ich werde es dann einfach überspielen. Und dann passt das und dann ist es überhaupt kein Problem.
Versuch's mit so fröhlichen Vogelgeräuschen. Davon wache ich dann manchmal wieder auf.
Das ist eine gute Idee. Kann ich auch ohne irgendwelche technische Unterstützung.
Ja, Kaka. Das könnte funktionieren.
Ah, schade, wir sprechen ja nicht über die Hawks. Schade eigentlich. Dabei sprechen wir so gerne über die Hawks eigentlich.
Wir müssen damit dann vielleicht einfach anfangen.
Und kriegen wir spontan hin mit den Hawks?
Kommt ich wüsste nicht, warum nicht.
Der Trade. Irgendwann kommt er? Kommt er nicht, Ole? So aus dem
Stand. Also ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass er diese Woche nicht mehr kommt.
Siehst du? Hätten wir das auch schon abgehakt.
Breaking.
Ole Frerks, ne? Der alte, der seine Quellen angezapft, die er in einer Woche New York klar gemacht hat.
Sauces.
Ja, deswegen haben wir dich hingeschickt. Eigentlich, wie gesagt, geht's um die Cavs und die Warriors und einsteigen könnten wir aber mit ein paar Signings. Ole hat es ja letzte Woche schon gecallt. Meister Dinwiddie bei den Lakers, Karl-Heinz Lastwagen jetzt bei den Sixers und, was wir nicht wussten,
kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, wie du bei Karl-Heinz Lastwagen ankommst?
Ja, Karl-Heinz und Lowry geht Richtung Lorry und Lorry ist ja das britische Äquivalent zum Truck, dem Lastwagen.
Ja, sind wir wieder bei deinem Britisch-Englisch. Okay.
Ja. Ich dachte, nach 4 Stunden Heathrow wärst du da auch total drin. Also, ich dachte, da wären wir auf einer Wellenlänge, aber gut.
Ja, absolut.
Ja. Der ist auf jeden Fall jetzt bei den Sixers. Finden wir schön. Haben wir ja eigentlich letzte Woche schon gesagt, dass wir die Aussicht hat uns ja schon gefallen eigentlich.
Ja, ja. Also aus sentimentalen Gründen sowieso. Ist eine gute Sache. Und also eigentlich, glaube ich, dass er in der richtigen Dosierung schon auch noch da eine Rolle spielen kann. Es ist ja bei den Sixers ein bisschen die Frage, welche Version wir so Richtung Playoffs überhaupt von ihnen zu sehen bekommen. Also ob es das Team mit Embiid ist oder halt ohne Embiid, was natürlich sehr, sehr großen Unterschied machen kann für das, also wie gut dieses Team dann letztendlich aussieht.
Ja.
Was man ja im Moment auch sieht. Also sie sind ja schon echt ordentlich oder also in einigen Spielen auf jeden Fall ziemlich am Struggeln. Aber eigentlich haben wir ja die ganze Saison über gesagt, so noch jemand, der ein bisschen zusätzliches Ballhandling bieten kann, der auch Dreier werfen kann. Und halt nicht, also der ja keine Starter-Minuten sehen wird oder so. Das war ja in Miami so ein bisschen das Problem, dass sie am Ende eigentlich ein bisschen zu viel von ihm gebraucht haben, als das, was er dann noch liefern konnte. Ich glaube, wenn das eher so in Stints ist, dann hast du immer noch irgendwie einen sehr, sehr abgezockten, sehr ekligen Spieler, der halt auch irgendwie Charges annimmt, der Momentum-Winning-Plays halt irgendwie immer wieder auspacken kann. Und das irgendwie in kurzer Dosierung, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht so schlecht ist. Und abgesehen davon, sentimentale Gründe, wie gesagt, ist auch immer nicht ganz unwichtig.
Das ist halt so ein bisschen schade, weil ich habe mir so gedacht, so in einem Playoff-Setting ist es eigentlich optimal, so, weil halt schon einer wäre für den besonderen Moment theoretisch, der dir das nochmal geben kann. Und jetzt ist halt die Frage, wie es irgendwie aussieht. Ich meine, jetzt unter der Woche haben die Sixers ja die Cavs geschlagen. Da ist Buddy Hield komplett heiß gelaufen. Laurie, glaube ich, noch nicht dabei, aber ja, also diesmal muss man halt abwarten. Sixers ist jetzt irgendwie schwer einzuschätzen. Dinwiddie bei den Lakers war ja schon so ein bisschen das Ding, okay, also eigentlich so, also ja, er gibt dir ein bisschen Creation, aber jetzt auch nicht wirklich Downhill, er gibt dir jetzt nicht wirklich, ja, richtig Shooting, richtig Spacing. Er gibt es trotzdem Sinn, dass du noch einen offensiv theoretisch, weil dieses Jahr lief es ja nicht so richtig geil bei Dinwiddie, aber theoretisch potenten Guard mit reinholst.
Ja, also ich glaube, noch besser wäre jetzt irgendwie so der klassische Impact Wing gewesen, aber der war, glaube ich, nicht zu haben mit den, also auf dem Markt, wie er gerade da war. Und dann ist Dinwiddie, glaube ich, schon jemand, der also in der richtigen Situation ja schon ein guter NBA-Spieler sein kann. Also du hast ja gesagt, also dieses Jahr war es gerade, was Scoring angeht, absolut nicht sein Jahr, aber der Schwierigkeitsgrad in Brooklyn war auch hoch, einfach weil da jetzt halt so ein bisschen die typischen anderen Creator halt einfach komplett fehlen in dem Kader. Da irgendwie schon sehr viel so auf eigene Faust erarbeitet werden musste, das wird in LA ja nicht der Fall sein. Also er kann das ja ein bisschen, aber er kann halt auch so ein bisschen davon profitieren, dass andere gute Spieler daneben ihm ist. Und also das hat man ja in Dallas auch gesehen. Da war er auch ein effizienterer Offensivspieler, als er das jetzt in Brooklyn stimmt. gewesen ist. Ja. Und das ist ja nicht lange her. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass er da jetzt nicht unbedingt schlecht aussieht und dass er auch in manchen Lineups und in manchen Spielen vielleicht auch mal den Vorzug erhält gegenüber den anderen Guard-Optionen, die da rumlaufen, weil er, glaube ich, halt defensiv schon ein bisschen bulliger auf jeden Fall ist. Ist jetzt nicht der überragende Verteidiger oder so.
Das Riesenverteidiger, aber ja.
Nee, stimmt, genau, aber wenn der Vergleich halt Russell und Reeves beispielsweise sind, dann ist er da jetzt nicht, geht er da jetzt nicht unter, sage ich mal. Und ja,
also alles im Leben eine Frage der Perspektive, ne?
Genau, ja. Und in manchen Situationen, warum nicht? Also ich glaube, ja. Es gibt ihnen einfach eine zusätzliche Option, auch ein bisschen anderen Spielertypen auf jeden Fall und bei den Buyout-Geschichten ist es halt immer so, guckst halt, was du kriegen kannst. Aber ich glaube, er wird jetzt nicht die Geschicke dieses Teams komplett verändern. Aber das muss er auch nicht. Ich meine, die Lakers waren ja zuletzt auch ein bisschen besser, ein bisschen im Aufwind auf jeden Fall wieder.
Ja, ja.
Und ich glaube, er kann ihnen auf jeden Fall helfen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, ja, wie gesagt, ich habe ja, meine Eingangsfrage hat es ja im Prinzip schon impliziert, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er halt irgendwie was geben kann. Und das ist ja auch im Prinzip das, was du dir auf dem Buyout-Markt erhoffst. Also du hast ja auch schon gesagt, du bekommst jetzt nicht die optimale Lösung, aber du bekommst jemanden, der dir mal gute Minuten geben kann, der dir vielleicht irgendwo noch eine Kleinigkeit geben kann. Und ich glaube, da passt Dinwiddie bei den Lakers ganz gut rein. Noch einer, der mir durchgerutscht war, du hast mir gerade gesagt, mein alter Freund Thaddeus Young zu den Suns. Und auch da, auch das hast du gerade eben schon gesagt, deswegen, ich tue jetzt nicht so, als hätte ich selber gesagt, als wäre es mir selber eingefallen. Aber bei dem Suns Frontcourt hilft alles, was so ein bisschen größer ist, hilft auf jeden Fall weiter, ne?
Ich denke schon. Und auch jemand, der halt irgendwie Veteran ist, der ja ein guter Passer ist. Ich meine, du hast ja die Thaddeus Johnson-Jahre erlebt und zelebriert. Und also, ich meine, er hat jetzt in Toronto bei weitem nicht mehr so viel gespielt, aber auch die Suns werden von ihm ja jetzt nicht mega viel brauchen, aber so in manchen Lineups, warum nicht? Und wer weiß, so wie die Optionen da aussehen, vielleicht closed er sogar mal ein Spiel als Smallball 5er oder so. Ja. Dann muss man nämlich nicht Durant offiziell auf die 5 packen, sondern lässt den halt auf der 4 spielen und dann hat man vielleicht trotzdem irgendwie noch einen Zugang zu einem kleinen Lineup, das nicht ganz so klein ist, was man vorher in der Form halt nicht so hatte. Also er muss jetzt nicht den ganz großen Impact haben, aber vielleicht. So. Und das ist ja irgendwie so, was wir bei vielen Leuten und vielen Verpflichtungen, die Suns jetzt so getätigt haben, also inklusive seit dem letzten Sommer, aber auch so während der Saison, dass vieles so ein bisschen wundertütenmäßig ist und man halt einfach nicht weiß, was bekommen sie denn jetzt wirklich raus. Und also auch durch die aktuelle Saison durch die Einsätze, die er in Toronto hatte, ist es auch ein bisschen schwer zu sagen, genau das bekommst du jetzt von Thaddeus Young.
Das stimmt.
Ne? Aber also der Spielertyp an sich kann ihnen voll helfen. Wenn er halt noch irgendwie da diese Fähigkeiten in sich hat, warum nicht? Und auch hier, man hat ja nichts dafür abgegeben.
Ja, ich meine, es ist halt 35 wird im Juni 36. Also ich bin jetzt halt auch mal gespannt. Nach so einer Zeit in Toronto, das hat sicherlich auch seine Gründe gehabt in Toronto, dass er nicht mehr so viel gespielt hat. Das ist natürlich auch die Frage der Umgebung, mit wem er dann hätte zusammenspielen sollen und so. Aber ja, wie du sagst, also dass du jemanden hast, und die Suns versuchen ja schon auch teilweise den Ball dann etwas zu bewegen, und dass du dann jemanden hast, der dem nicht im Weg steht, sondern das auch vielleicht sogar noch ein bisschen forcieren kann, der dir Länge mitbringt, der auch mal einen Dreier treffen kann. Es ist ja jetzt nicht so, also er kann das zwar, aber es gab ja, ich glaube, Jim Boylan hat ja berühmterweise probiert, den halt einfach als Stretch-Fünfer einzusetzen, was halt nicht so sein Ding war.
Das war Quatsch, aber also ja. Stretch haben die Suns mehr als alle.
Eben, anderen. Genau. Also, das meine ich, aber er macht's dir nicht kaputt.
Genau.
Also, weil er kann das theoretisch, aber es sollte jetzt nicht irgendwie das Ding sein, okay, Thad, du schweißt uns jetzt 6 Dreier, du stellst dich an die Ecke und schweißt einfach einen Dreier nach dem anderen drauf und das ist gut. Sondern, genau. Aber.
Eher sei Snippelstück, mach ein bisschen Drecksarbeit.
Genau.
Gib uns ein verbinde bisschen so ein bisschen, verteidige halt und mach irgendwie, gib uns 10 Minuten.
Ja.
Oder 12, also.
Das kann
übrigens schon Kevin Durant ist auch bloß 3 Monate jünger als Thaddeus Young, nur weil du es gerade so despektierlich gesagt hast. Ja, das Alter so, der ist ja durch.
Ich darf das, weißt du, als greise Eminenz sozusagen, darf über das Alter andere lästern. Das ist genauso wie bei Haarausfall, da darf ich das auch.
Okay.
Ja, bei Derek White zum Beispiel, der jetzt auch die Glatze geschoren hat.
War das bei dem nicht eine Choice?
Im Endeffekt ist immer eine Choice. Ich meine, du kannst auch mit dem Kranz rumlaufen, wenn du möchtest. Also das ist jedem freigestellt. Aber es ist dann halt irgendwann ist halt die Frage, okay, wie sinnvoll ist das noch? Und wie sehr gefällt mir das noch? Und dann sagst du irgendwann,
fairer ja. Punkt.
Ja. Aber
Touché.
Worauf wollte ich raus? Ja, richtig. Wir haben nämlich noch ein Gerücht, weil eventuell hätte Spencer Dinwiddie gar nicht mit LeBron zusammengespielt. Eventuell. Wenn Joe Lacob und Mike Dunleavy Jr. Erfolg gehabt hätten. Die haben nämlich laut Walsh und Ramona Shelburne von ESPN mal vorgefühlt bei den Lakers, ob denn ein LeBron-Trade eventuell im Bereich des Möglichen läge. Dann hätten sie eventuell auch ein Paket vorbereitet. Da hat Jeannie Buss gesagt, Kollegen, sprecht mal mit Klatsch. Dann hat Rich Paul gesagt, eher nicht, Freunde. Da haben sie gedacht, da haben sie den Pelikan auch mal gefragt. Der hat wiederum auch gesagt, ja, nicht Freunde, anscheinend wollte LeBron auch nicht.
Sie haben, das war emphatic no.
Ja.
So wurde es zitiert.
Ist jetzt natürlich irgendwie, ich meine gut, die Warriors kamen jetzt auch nicht aus einer Position der Stärke heraus, weil sie damals lief es ja noch schlechter als bei den Lakers quasi, als sie angefragt haben. Wir waren wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen im Aufwind, aber es überrascht mich nicht, dass es nicht funktioniert hat, dass auch kein großes Interesse bestand. Hättest du es denn interessant gefunden? Also man gab ja immer schon mal so ein bisschen Gerüchte oder ein bisschen, dass man das irgendwie nett fände und so, aber.
Also ja, interessant auf jeden Fall. Ich meine, das sind die beiden besten Spieler der letzten 15 bis 20 Jahre, die so auf den letzten Metern oder also bei den beiden vielleicht eher auf den vorletzten Metern nochmal zusammenzusehen. Also irgendwie wäre es faszinierend gewesen und gleichzeitig denke ich mir auch, es wäre auch vielleicht ein bisschen anstrengender Zirkus gewesen, aber es wäre auf jeden Fall interessant, weil beides halt auch so Spieler sind. Immer wenn es bei denen mal nicht so, also bei den Teams nicht so läuft, dann wird halt in der Regel dann nicht zuerst auf sie geguckt, sondern eher so ein bisschen auf das, was die anderen machen. Ja. Und ich wüsste gern, wie die Dynamik ist, wenn die beiden zusammenspielen.
Mhm.
Ne, also ob das da dann auch so passiert wäre, aber nee, letztendlich ist es schon okay. Also ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Ich hätte mir den Zirkus natürlich gerne angeguckt, aber ich brauch's nicht unbedingt. Wovor mir nur so ein bisschen graut. Und ich glaube, also das kündigt sich jetzt schon an. Das ist, also seitdem gab's ja jetzt auch schon wieder mehrere weitere Berichte. The Ringer hat jetzt was rausgehauen. Bei The Athletic stand irgendwie ja. Und Leute gehen zunehmend davon aus, dass LeBron gehen will im Sommer. Und überhaupt, also davor graut mir ein bisschen, dass wir jetzt eigentlich schon wieder davor stehen, vor mindestens einem halben Jahr. Was macht LeBron eigentlich als nächstes? Und das finde ich dann immer, naja, ich weiß nicht, so darauf könnte ich eigentlich verzichten.
Ja.
Andererseits wäre das natürlich auch so gewesen, wenn er mit einem potenziell auslaufenden Vertrag, weil er hat ja fürs nächste Jahr eine Spieleroption, zu den Warriors getradet werden würde. Weil wenn es da nicht nicht laufen würde, dann über die restlichen Saisonmonate, was passiert dann? Was macht LeBron? Er zwingt LeBron einen Curry-Trade. Und nein, diese Macht hätte er nicht. Aber es gäbe halt blöde Artikel und blöde Fragen dazu. Und naja, es wären schon,
wir schön suhlen können.
Es wären schon sehr kräftige Mächte, die dort kombiniert worden wären. Also in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und wahrscheinlich ist es besser so. Ich glaube, meinst du aber, also wenn jetzt die Lakers gesagt hätten, ja, puh, eigentlich wären wir jetzt nicht dagegen. LeBron, was meinst denn du? Meinst du, dass für ihn das eine Rolle gespielt hätte, dass Curry halt wirklich der einzige, oder naja, nicht der einzige, aber einer der ganz wenigen Spieler in der Liga ist, der so ein Standing hat, dass wenn LeBron da reinkommen würde, niemand sagen würde, LeBron ist der beste Spieler dieses Teams? Meinst du, das spielt dann für ihn eine Rolle? Also zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere wäre es eher gewesen, da könnte ich ja noch Meister werden. Da muss ich ja nicht so viel machen wie jetzt gerade. Und ich meine auch jetzt, ich würde ja argumentieren und habe das ja auch schon getan, dass LeBron nicht mehr der beste Spieler seines Teams ist, sondern Anthony Davis. Aber wenn man so den Diskurs über die Lakers hört, dann hört sich das sehr selten so an. Also deswegen glaube ich, dass viele Leute das so sehen, wie ich das sehe. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, bei Curry wäre die Dynamik halt anders.
Ja, das glaube ich eben. Also auch, weil es halt Currys Team ist und Durant hat ja den Weg, also ist zu einer anderen Zeit diesen Weg schon gegangen und musste
da. Gut, Durant war auch nie besser.
Nee, Durant war auch nie besser. Aber LeBron ist gerade auch nicht besser als Curry. Ist LeBron besser?
Ja.
Nee, LeBron ist nicht besser als Curry. Also von daher,
besser nicht.
Genau, also das ist halt, wäre es schwer, ist schwer, sich da irgendwie hineinzuversetzen, weil es...
Glaube ich auch, weil LeBron ist halt jetzt seit 15 Jahren Alpha-Dog der Liga. Ja. Dann nicht Alpha-Dog in seinem Team zu sein, ist vielleicht...
Genau, und er kann es jetzt bei den Lakers... Ich meine, er sagt ja schon immer, er möchte abgeben, auch an Davis. Aber da sind halt die Rollen bei Golden State, wenn die Rollen halt sehr, sehr klar verteilt. Einfach wie gesagt, es ist Currys Team. Und wir reden ja gleich noch drüber, bei Curry läuft es ja auch gerade ziemlich rund. Und dann ist es irgendwie... Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn er irgendwo hingeht, glaube ich, sollte es dann irgendwie schon noch ein LeBron-Team sein. Und es könnte kein LeBron-Team sein. Und das wäre auch nochmal Curry, Draymond, die Dynamik funktioniert gerade auch wieder ganz gut. Und bei den Warriors sieht alles wieder so ein bisschen mehr nach Warriors aus. Wäre auch interessant gewesen, nicht, dass LeBron das nicht kann, überhaupt nicht, aber ob LeBron darauf Bock hat. Und wie das Ganze funktionieren würde. Also wir sprechen ja immer wieder darüber, dass eigentlich alles sehr, sehr LeBron-zentrisch ist oder seine Teams halt immer so waren und halt so quasi von ihm alles ausgestrahlt hat. Ob das jetzt irgendwie das Traumfinale seiner Karriere ist, keine Ahnung. Also es ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand, der, wie du sagst, halt so im Fokus stand, auch im Fokus der Liga stand und auch der Top-Dog der Liga war, sich schwer tun würde, da zu sagen, okay, er geht jetzt zu, und es gibt ja, eigentlich ist ja Golden State das einzige Team, bei dem das so klar ist, dass es einfach die Warriors sind halt Steph Curry.
Ja, Denver und Milwaukee würden mir da sonst noch einfallen.
Stimmt, die beiden noch. Genau,
da wär's, Dallas wäre spannend.
Dallas wäre spannend.
Die halt Kyrie und Luka haben. Aber ja, ansonsten stimme ich dir zu.
Und deshalb, Suns wäre wahrscheinlich auf irgendeine komische Art, weil es ja Bookers Team ist quasi, weil er ja ihr Rookie war damals und so. Und das so, er hat aber halt natürlich noch nicht diese Winning-Reputation, die jetzt Giannis hat, die Jokic hat.
Da wäre Durant nur noch der fünftbeste Spieler des Teams, ne?
Ja, genau. Aber ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es LeBrons Traum gewesen wäre, wirklich. Deswegen wahrscheinlich auch ein emphatic no. Und,
oder Superbrain-Moment wäre natürlich, wenn er im Sommer einfach dahin geht, dann müssen die Warriors nicht Kuminga abgeben, damit er da auch mit Kuminga zusammenspielen kann.
Kann er von der
Bank. Das wäre natürlich Machiavelli und so.
Ja, stimmt.
Ah, ich freue mich. Ja, wir werden sehen. Wir können uns auch mindestens ein halbes Jahr Spekulation freuen.
Ja, und wir werden natürlich auch drauf einsteigen und werden drüber sprechen. Also hört gerne rein, wenn wir über LeBron sprechen.
Ja, selbstverständlich.
Also. Ist ja klar.
Deswegen so, Max, hier, 15.02.2024. Wo spielt LeBron nächstes Jahr?
Ich sag Lakers.
Langweilig.
Du?
Bulls.
Ich
wollte dich nur ärgern. Ich glaube auch, dass es die Lakers sind, aber vielleicht wird es auch wer anders.
Aber Bulls sind jetzt wir wollen competitive bleiben, weißt du, ist ganz wichtig. Competitive. Und deshalb würde LeBron natürlich reinpassen.
Also LeBron ist competitive, das kann man wirklich nicht anders sagen.
Das ist competitive und
ist natürlich. Am witzigsten wäre es, wenn er bei den Knicks landet.
Das wäre tatsächlich. Das wäre natürlich nochmal so ein Ding, dass er darauf so.
Oh, wir haben ein Team übrigens vergessen, wo er vielleicht auch nicht die klare Nummer 1 wäre, die Sixers. Und die haben übrigens Capspace galore nächsten
Woche. Boah, richtig, stimmt, die Sixers, ja.
Und Tyrese Maxey als budding Clutch Superstar. Ah, you heard it here first. Okay, LeBron geht zu den Sixers.
Okay, ich habe mich auch umentschieden. Sixers, ja. Ich glaube auch. Deswegen LeBron. Embiid ruht sich nochmal ein bisschen aus jetzt. Ja. Und dann nächste Saison nochmal mit vereinten Kräften wird angegriffen.
Die anderen spielen Checkers. Ja. LeBron und die Sixers spielen Chess.
Und vielleicht holen sie dann auch Zach LaVine rein, um noch einen Klatsch.
Ach komm. Ja. Jetzt wird es wieder absurd. Ne?
Davor alles jetzt ist wieder jetzt vorbei.
Vor alles super realistisch und dann
kommst du jetzt sowas. Komm ich wieder ums Eck mit irgendwelchen Luftschlössern.
Hör mir auf, du!
Ja, lass mal mit Warriors sprechen. Wenn wir schon angerissen haben. Bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, machen wir aber noch eine kleine Runde Werbung. Denn bei unserem Partner Tipico Sportwetten gibt es ja alle möglichen Wetten. Und einzelne Spiele, haben wir schon oft gesagt, ihr könnt auf einzelne Spiele setzen. Ihr könnt euch auch überlegen, wer die Western Conference gewinnt. Haben wir ja auch schon öfter anklingen lassen. Und ich habe mir gedacht, es ist jetzt diesmal ganz interessant, so wenn wir die Warriors sehen, die Warriors in letzter Zeit im Aufwind, wie die Buchmacher sie so im Kontext der Western Conference jetzt gerade einordnen. Wenn man jetzt mal so auf die Quoten der Bookies schaut, sind die Nuggets an 1, also vor den Warriors sind die Nuggets, die Clippers, die Suns, die Wolves an 4, die Thunder an 5, dann die Mavs schon an 6, dann die Lakers an 7 und an 8 mit einer 25er-Quote, übrigens genauso wie die Pelicans und die Kings dahinter, sind dann die Warriors. Jetzt wäre meine Frage, wenn du die letzten Wochen oder die letzten Spiele, im Endeffekt sind es die letzten Wochen eigentlich, weil es ist schon, der Streak geht eigentlich schon über einen längeren Zeitraum und sah jetzt auch letzte Nacht trotz der Niederlage gegen die Clippers gut aus, aber sind sie für dich so momentan somit das 8-beste Team gemeinsam mit den Pelicans Kings der Conference? Siehst du sie auf Augenhöhe vor den Lakers vielleicht sogar? Siehst du die potenziell auch noch Dallas angreifen?
Es ist so schwer, weil wir bei den Warriors allein in dieser Saison irgendwie schon 5 verschiedene Teams gesehen haben, die Bewertung einfach so ein bisschen komplizierter machen. So über die letzte Woche würde ich sagen, waren sie eher eins der 3 besten Teams der Conference wahrscheinlich, aber sie waren auch davor eine ganze Weile lang keins der Top 10 Teams der Conference, sondern waren schlechter. Und deswegen ist es halt immer eine Frage, wann man drauf schaut und vor allem dann auch, ob sie das, was jetzt im Moment funktioniert, quasi über den Rest der Saison tragen können oder ob sie wieder einbrechen werden. Ich meine, auch jetzt diese Clippers-Niederlage, das war halt auch schon wieder ein Spiel, wo sie einen sehr hohen Vorsprung verzockt haben, was ihnen in dieser Saison schon viel zu oft passiert ist. Und das ist halt dann immer so die Frage, ist das diesmal dann eine einmalige Sache und sie sind danach dann wieder konstant gut, wie eigentlich über die letzten Wochen? Oder ist es halt ein Thema, was sie irgendwie beibehalten? Und deswegen sind sie, glaube ich, also bei ihnen klafft so die Lücke zwischen, wie sehen sie an ihrem schlechtesten Tag aus und was ist so das bestmögliche Szenario, klafft halt weiter auseinander als bei fast allen anderen Teams. Und deswegen würde ich auch sagen, sind sie eigentlich so eine klassische Upside-Wette, die man irgendwie machen kann, weil im Moment macht es schon Sinn, dass sie nur die 8 besten Odds haben in der Conference, weil sie einfach bisher insgesamt keine gute Saison spielen. Und gleichzeitig wissen wir ja im Prinzip, dass sie so den Kern von einem Team haben, das noch vor 2 Jahren Meister geworden ist, das einen der besten Spieler ever hat, das insgesamt immer noch ganz gute Pieces um ihn herum hat, das zwar also seine Lücken hat, das muss man bei den Warriors ja sagen, so das ist immer noch ein relativ kleines Team, ist nicht das allerathletischste Team und so, klar, wissen wir alles, aber die haben ja trotzdem irgendwie ihren Mix aus Erfahrung und auch aus spielerischer Qualität, von dem wir ja schon gesehen haben, dass es in den Playoffs auch auf dem höchsten Level funktionieren kann. Das ist natürlich immer die Frage, kann das immer noch funktionieren? Auch dann über mehrere Wochen, das brauchst du ja, um halt mehrere Serien zu gewinnen. Das wissen wir noch nicht, aber es ist halt einfach so ein grundsätzliches Level an Kompetenz vorhanden und auch an Ausgeglichenheit, an Offense und Defense, was wir jetzt zum Beispiel bei Dallas ja nicht in der Form haben, die halt ein sehr offensiv dominantes Team sind, aber wo wir jetzt noch nicht, zumindest von der jetzigen Version des Teams ja noch nicht gesehen haben, wie es dann in den Playoffs aussieht. Da kann man das ja einfach noch nicht bewerten. Auch einige der jüngeren Teams, die viel bessere Saisons bisher spielen als die Warriors, da haben wir halt einfach noch keinen Playoff-Erfolg gesehen. Bei den Warriors haben wir über die letzten 10 Jahre mehr Playoff-Erfolg gesehen als von jedem anderen Team. Das ist dann halt einfach so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Aber also man kann sich das schon einreden, dass die am Ende dann doch irgendwie noch eine sehr gute zweite Saisonhälfte inklusive Postseason hinlegen.
So ähnlich, wie es die Lakers letztes Jahr gemacht haben, ohne allerdings die ganz großen Deals. Aber also ich finde, also ich meine, du hast die Defense angesprochen, das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Die hat sich ja seit Draymonds Rückkehr stabilisiert. Athletik finde ich auch dadurch, dass Kuminga und Wiggins jetzt mittlerweile zusammenspielen können. Sieht es auch ein bisschen besser aus. Gary Payton ist zurück. Gegen die Clippers fand ich auch, war ein spezielles Spiel. Also es stimmt, sie haben den Vorsprung verspielt. Aber es war irgendwie, also es war dann teilweise, am Ende war es ja auch sehr, sehr wild. Also, aber es war trotzdem auf Augenhöhe. Man muss natürlich dazu sagen, dass Kawhi nicht dabei war. Aber ich denke schon, dass sie, wie du sagst, also dass die Upside von ihnen relativ hoch ist. Die Frage ist halt, ob sie es konstant abrufen können. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, wenn wir gleich intensiv drüber sprechen. Ich habe schon aber so das Gefühl, dass sie gewisse Dinge gerade gezogen haben, dass sie sich ihrer Identität für dieses Jahr etwas bewusster geworden sind, wie sie spielen wollen und damit irgendwie auch irgendwie klarer sind und das also halt auf dem Feld und damit auch gefährlicher sind. Also ich fand zum Beispiel das Spiel gegen die Suns, das sie ja gewonnen haben durch den Game-Winner von Curry, das war wieder so, gerade am Ende war es halt wieder wirklich zwei absolute Top-Teams für mich, die sich halt wirklich Haymaker nach Haymaker eingeschenkt haben, ohne K.O.-Intention, also zumindest schmerzhaft, aber wirklich so. Das war so richtig schön. Das hat so also eine richtige Playoff-Schlacht für mich so ein bisschen erinnert. Und deshalb, ich habe schon so das Gefühl, dass sie da wieder mehr dran sind, weil vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, also das momentan einfach maximal ein Play-In-Team. Jetzt sehe ich es ein bisschen anders. Also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass sie den Westen gewinnen. Bei weitem nicht. Aber sie sind schon wieder näher dran an den Dallas und Teams in die Richtung, finde ich. Und dann mal gucken, was halt noch möglich ist, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde, das fasst ganz gut zusammen, was auch meine Perspektive ist, weil das ist so ein Team, wenn die jetzt irgendwie dann den 8 Seed bekommen übers Play-In oder so und ich Nummer 1 Seed wäre, dann würde ich, glaube ich, abkotzen, weil ich mir denken würde, so das ist halt ein Team, was im Zweifel viel mehr Playoff-Erfahrung hat als ich, was im Zweifel, also wenn es jetzt nicht gerade die Nuggets sind, eventuell hat das Team dann den besseren Spieler in dieser Serie. Also da gibt es ja auch einige Teams, wo man darüber diskutieren kann, aber wenn es jetzt irgendwie OKC oder die Wolves sind oder wer auch immer, ne, so dann, das kann schon ein Horror-Matchup sein und also wahrscheinlich könnten sie auch nahezu jeden Gegner in der Serie in ihrer Bestform besiegen. Aber ich hätte auch Zweifel daran, dass sie das dreimal in Folge tun können und das müssten sie ja, um in die Finals einzuziehen, also den Westen zu gewinnen. Da wäre ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, aber mal gucken. Also das wäre halt im Moment halt wirklich so der klassische richtige Longshot, wo man halt im Moment eigentlich, wo noch nicht so viel dafür spricht und wo es dann am Ende trotzdem halt irgendwie nicht vollkommen auszuschließen ist.
So ähnlich sehe ich es auch. Und damit gehen wir langsam Richtung etwas tiefere Analyse. Natürlich nicht ohne den Hinweis, die ganze Geschichte läuft wie immer ohne Gewehr ab. Die Quoten sind von heute, 15. Februar 2024. Und bevor es weitergeht, hört euch noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zurück. Also, wie gesagt, Warriors, ich habe es schon gesagt, also ich finde, es hat sich alles, sie sind sich ihrem Wesen quasi dieses Jahr, sind sie sich einfach wieder etwas bewusster. Und ich finde auch so, ich habe auch so den Eindruck, als Gegner spürst du sie wieder mehr. Also wie gesagt, die Defense war ja wirklich ein Thema, da war ja teilweise bodenlos, solange Jaymond nicht dabei war. Aber so dieses, also gerade, du hast ja gesagt, sie sind relativ klein und sie haben ja vorher, ich meine, sie haben verschiedene Lineups probiert, immer mit einem Big und jetzt momentan startet Jaymond als Center. Sowohl Kuminga als auch Wiggins spielen, Clay dazu, Curry dazu. Und die Rotationen sind aber irgendwie relativ klar. Podziemski kommt oft, wenn er jetzt nicht startet, anstelle von Clay, weil Clay irgendwie verletzt ist oder so, oder wenn ich da muss, kommt er somit als erster von der Bank. Macht da, finde ich, einen Sensor, also ich finde den sensationell, also als Rookie. Also, ja. Also ich finde wirklich, du hast, also wie smart kannst du als Rookie spielen? Also das finde ich wirklich krass. Also mal abgesehen davon, dass er die meisten Offensivfouls der Liga annimmt, aber auch, wenn er den Ball hat, habe ich das Gefühl, es passiert gleich irgendwas Gutes. Also er trifft irgendwie eine gute Entscheidung. Sein Decision-Making auch jetzt, oder wenn er den Ball nicht hat, jetzt gegen die Clippers war jetzt irgendwie eine Szene, okay, aber da hat Harden den Ball an der Dreierlinie und versucht so den klassischen Harden, so diesen Dreier zu schinden und Podziemski lässt ihm eigentlich nicht wirklich viel Platz, aber vermeidet halt trotzdem dieses Foul, obwohl Harden komplett auf das Foul geht und provoziert damit im Endeffekt einen Airball. Und irgendwie, das sind so, ich finde, das ist so Kleinigkeiten. Er ist halt irgendwie ein Winning Player, habe ich so den Eindruck. Und das ist halt, ja, den, dass du so jemanden halt relativ spät ziehst oder halt irgendwann, was aus Mitte erste Runde war's, oder zweite Hälfte erste Runde.
Ja, Nummer 19 Pick.
Ja, genau. Also, und das ist schon, also, optimal gelaufen, würde ich sagen.
Ja, das ist also, den hatte uns der Kollege Adelhardt ja vorher auch schon irgendwie so als jemanden angekündigt, der ihm echt gut gefallen hat, so im Pre-Draft-Prozess. Mhm. Und er hat ihn auch unter Wert verkauft. Also, denke ich mir halt auch, weil der ist halt so ein jemand, der halt da als junger Spieler reinkommt und sofort instinktiv halt alles versteht, was den Warriors Basketball ausmacht und halt irgendwie ja von Anfang an da einfach richtig gut drin funktioniert. Also auch gerade seit dem Ausfall von Chris Paul, wo er halt noch ein bisschen mehr so als Playmaker auch gefragt ist, wie viele gute Entscheidungen der trifft, wie wenig Fehler er dabei begeht und so. Also den finde ich auch wirklich durch und durch beeindruckend. Richtig gut.
Dazu noch einen guten Wurf von außen, also wirklich, also eigentlich optimaler Warriors-Spieler irgendwie. Sein Rebounding finde ich auch krass, also wenn er mal so irgendwie mit Anlauf angesprungen kommt. Genau, und jetzt hast du eben Gary Payton ist zurück. Hast du auch so gemerkt gegen die Clippers, so dieses, dass da noch jemand ist, der so ein bisschen Rim-Pressure geben kann durch seine Cuts, also wie gegen die Suns auch, wie oft er dann irgendwie dann noch eingeflogen kam und dann halt eben seine Defense, wie hat Durant von hinten geblockt, auch so ganz nicht Durant, sondern Booker von hinten geblockt. Also es ist halt einfach, es gibt ihm nochmal eine zusätzliche Komponente und du merkst, wie gesagt, und jetzt haben sie haben halt diese ganzen kleinen Spieler und ich finde, jetzt gegen die Clippers am Ende war es ein bisschen problematisch, weil die Clippers echt sich einige, gerade so in der entscheidenden Phase, einige Second-Chance-Points irgendwie erarbeitet haben, also gerade durch Zubats dann oder Westbrook kam dann mal und sie haben es dann auch versucht mit Looney teilweise, aber Looney ist halt auch so ein bisschen nach hinten gerückt in der Rotation, aber du merkst halt trotzdem so die im Normalfall spüren, wenn sie ziehen in die Zone, überall sind irgendwie Hände, Körperteile irgendwie, also es ist mehr Zug dahinter. Wie gesagt, ich finde einfach, man spürt die Warriors jetzt wieder mehr
als Gegner. Ja, ich finde auch, das trifft es ganz, ganz gut. Also auch wenn das irgendwie interessant ist, dass über ein Jahrzehnt eigentlich so dieses Draymond auf der 5 eher so das Closing-Lineup war, so ja, das genau. Setzen wir dosiert ein, wenn es dann, wenn wir ernst machen müssen, dass das jetzt einfach quasi so das Hauptlineup ist. Ich meine, das spricht ja schon auch irgendwie für eine gewisse Verzweiflung ist vielleicht zu hart, aber eine gewisse Dringlichkeit, die zu dieser Entscheidung geführt hat. Ne? Das war ja jetzt nicht unbedingt von Anfang an geplant, dass es irgendwie so laufen musste, aber das hat offensichtlich, also sie haben offensichtlich einfach die Entscheidung getroffen, dass das in der aktuellen Situation einfach das Beste für sie ist. Es hat ein bisschen ermöglicht, dass du halt deine beiden athletischen Flügel gleichzeitig spielen lassen kannst, was, denke ich mal, auch keine ganz schlechte Idee war, ohne deinen historischen Shooting-Backcourt rauszunehmen, auch wenn man da, also bei Clay geht's ja einfach ziemlich krass rauf und runter, jetzt gegen die Clippers war es wieder ein sehr, sehr schlechtes Spiel von ihm insgesamt.
Ich meine,
also,
in letzter Zeit, ne?
Er kämpft ja auch damit, ne? Also ich weiß nicht, ob du den Artikel da von The Ringer gelesen hast, mit also von Logan Murdoch, der hat halt mit allen vier Hauptprotagonisten so der Warriors-Ära gesprochen, so unmittelbar nach der Trade-Deadline, also es kam jetzt am Wochenende, glaube ich, raus, also vielleicht hat er schon ein paar Tage früher mit ihnen gesprochen, aber da kam es jetzt raus und da sind halt auch sehr ehrliche Zitate von Clay halt wieder drin, der halt auch so ein bisschen zugibt, so, ja, es ist nicht so einfach, wenn du halt mal so gut warst, wie ich halt war, dann irgendwann halt nicht mehr konstant dieser Spieler zu sein und also, dass es halt für ihn so ein dauerhafter Prozess ist, das irgendwie zu lernen, weil, ich meine, gerade bei so Leuten wie ihm, der war ja auch jahrelang so ein bisschen der Definition von so einem bisschen irrational confidence guy, ne, weil er halt auch, also ja auch zu Recht das Selbstvertrauen hatte, dass er in jeder Situation jeden schwierigen Wurf treffen konnte. Und ich meine, wenn du diese Spiele hast wie Game 6 in OKC, solche Geschichten, dann kommt es ja auch von irgendwo her. Und ich glaube, das ist halt so ein konstanter Struggle, das halt langsam zu merken, okay, der Spieler bin ich halt nicht mehr, aber wer kann ich denn jetzt werden? Und da hat er halt dann auch selber irgendwie so ein bisschen die Vergleiche gezogen mit Leuten wie Ray Allen oder Reggie Miller, die ja auch bis in ihre späten 30er, fast Anfang 40er gespielt haben und halt effektiv waren, nicht mehr dann irgendwie als zweitbeste Spieler ihres Teams, sondern eher halt teilweise ein bisschen weiter hinten in der Rotation, aber die halt irgendwie ihren Wurf ja immer noch dann trotzdem hatten und immer noch respektiert wurden und so. Und ich glaube, das ist für ihn im Moment so ein bisschen die Suche nach der optimal reduzierten Rolle. Also so blöd sich das anhört, aber wo er halt irgendwie so ein bisschen seltener dann die schwierigen, wilden Dinger nimmt, ein bisschen häufiger, dann vielleicht den Ball sonst auch nochmal weiter bewegt, sich selber nochmal weiter bewegt und halt irgendwie so diese Gravity nutzt, weil die wird er ja immer haben. Weil, ja, also selbst wenn er in dieser Saison, selbst wenn er nur 27% von draußen schießen würde, würden immer noch alle Leute denken, ja, das ist aber Klay Thompson, wart mal nur, bis der heiß wird. Den müssen wir immer noch richtig eng verteidigen. Also der Effekt geht ja nicht weg. Und das ist, glaube ich, für ihn und auch für die Warriors teilweise immer noch ein bisschen eine Suche, wie sie dahin kommen, dass sie das einfach optimal nutzen, auch in der jetzigen Version.
Und ja. Würde ich zu 100% zustimmen, gerade auch weil eben umgekehrt eben als Coach oder als Steve Kerr ist es genauso okay, wann kommt es wieder? Gegen die Clippers war ja der Fall, dass er irgendwie 3 in Folge getroffen hatte. Ich glaube, Anfang 4. irgendwann. Und dann musste er irgendwann raus und kam dann aber auch wieder rein und hat dann auch geclosed. Aber dann ist keiner mehr gefallen. Er hatte dann auch dieses, hast du es gesehen?
Nicht komplett, nee.
Dieses wirklich saublöde Foul bei, ich glaube, war noch gut 40 Sekunden zu spielen, hatten gerade auf -3 gestellt per Dreier, glaube ich. Und er foult halt Westbrook direkt nach dem Einwurf. Hat es dann auch selber gemerkt, so, okay, shit, irgendwie so hat, und dann gab es halt eben 2 Freiwürfe und dann wieder -5. Und es war halt, da ist halt das Momentum im Endeffekt gleich wieder weggeworfen. Du musstest ja auch nicht foulen in dem Moment, weil du ja warst ja nicht unter Druck. Und irgendwie genau, wie du halt als Coach dann sagst, okay, also ja, spürst, wann du ihn denn oder wann er genau wieder seinen Rhythmus findet. Und dann ist, glaube ich, noch so ein bisschen so ein Ausloten. Es gab ja auch die große Geschichte bei The Athletic von Anthony Slater nach dem Brooklyn-Spiel, glaube ich, dass er eben da nicht mitgeclosed hat und davor in Atlanta auch schon, dass jetzt halt, dass es schon so ein bisschen ein Trend ist momentan, dass er nicht unbedingt am Ende mit auf dem Court steht, dass zum Beispiel Podziemski dann mit dabei ist oder so. Und ja, es ist,
glaube ich, halt auch zu Recht, ne? Also
ja,
Podziemski ist halt in der momentan auch einfach jemand, der ein bisschen mehr, ein bisschen besser macht
auf dem Feld. Also genau, und auf beiden Seiten im Endeffekt. Also hinten kann er dir irgendwie offensiv vor oder was auch immer. Und also von daher ist es, glaube ich, tatsächlich nicht einfach. Und das ist halt irgendwie, macht es natürlich die Saison insgesamt auch nicht einfacher, weil Klay eben so in dieser Transition-Phase ist. Ja, und trotzdem,
je mehr diese Akzeptanz kommt, desto besser ist es halt, glaube ich.
Ja, klar, auf jeden Fall, denke ich auch. Also, dass er da dann einfach, genau, wieder auf eine andere Art irgendwie seinen Rhythmus findet. Und sonst ist natürlich ein Riesenthema, also Andrew Wiggins ist kein Riesenthema, aber es ist zumindest, ist jetzt nicht überragend, aber es geht schon in die richtige Richtung, also vor dem Clippers-Spiel, die 10 Spiele davor war er bei nur knapp 3 Versuche, aber immerhin knapp 54% von draußen, 56% aus dem Feld, 4,6 Rebounds. Wirkt auch, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, ich habe jetzt auch nicht alle Spiele gesehen, aber irgendwie aggressiver, gerade am Anfang gegen die Suns, 2-mal gegen Beal, fand ich, hat er direkt halt seine Länge genutzt. Und das ist halt auch, ich meine, das ist extrem wichtig. Es war ja auch ein Tenor so rund um die Trade-Deadline, dass die größte Option und die größte Chance der Warriors, sich zu verbessern, ist, dass die Leute, die da sind, wieder näher an ihr altes Niveau rankommen. Und da scheint Wiggins momentan so ein bisschen auf dem Weg zu sein.
Ja, wobei das, finde ich, immer noch irgendwie so relativ kleine Schritte sind. Ne?
Ja,
also
ja,
es genau, ist besser als zu Beginn der Saison, aber es ist immer noch nicht so. Also er ist immer noch ziemlich weit entfernt so von dem Spieler, den wir vor 2 Jahren in den Playoffs gesehen haben.
Das stimmt.
Also auch gerade in der Konstanz. Aber ich meine, vielleicht muss er das auch nicht in der Form sein. Vielleicht geht auch so diese etwas reduziertere Version, wenn man halt gleichzeitig irgendwie so die Entwicklung von Kuminga hast, der ja auch einiges an Touches übernommen hat im Vergleich zu damals.
Ja.
Also das ist vielleicht auch mal ein Punkt. Aber also ja, Wiggins, auch, ich meine, auch defensiv sieht man bei ihm schon einen gewissen Fortschritt. Ne? Das ist vielleicht sogar fast noch wichtiger als so der offensive Aspekt, wo er auf jeden Fall jetzt besser den Dreier getroffen hat, aber irgendwie so mit Decisiveness und so, das ist halt bei ihm, finde ich, immer noch so ein Thema. Ja, genau, da weißt du halt einfach nicht so richtig, was du bekommst.
Ja, absolut. Aber Kuminga ist natürlich eigentlich ziemlich, ziemlich gut unterwegs. Also macht jetzt irgendwie über, jetzt sind irgendwie so komische Sample Sizes, aber so letzten 13 Spiele oder vor dem Clippers-Spiel auch knapp 23 Punkte im Schnitt, trifft 57% aus dem Feld.
Das sind doch die 13 Spiele, seitdem er sich über Steve Kerr beschwert hat.
Ja, so ein bisschen, irgendwie so grob, oder?
Ich glaube, das trifft, glaube ich, ziemlich genau. War das nicht nach diesem New Orleans-Spiel? Dann
ich weiß nicht mehr genau,
glaube ich, ungefähr hin.
Auf jeden Fall holt noch 6 Rebounds dazu. Ich finde ihn halt, er ist halt, also er nimmt kaum Dreier, trifft dann zwar knapp 38%, aber er nimmt ihn kaum, was wahrscheinlich in seinem Fall einfach sinnvoll ist, weil es nicht seine größte Stärke ist, aber er geht aggressiv zum Brett, er kommt immer wieder, ich finde auch, er muss sich nicht allein auf seine Explosivität verlassen, kann sich mittlerweile auch so ein bisschen durch die Defense durchmanövrieren, aber er hat irgendwie so ein, also er ist halt eigentlich eine konstante Gefahr für den Ring, irgendwie. Und eben auch durch seine, dann kommen auch seine Offball-Cuts dazu, er versucht auch den Rebound zu holen, er nutzt seine Athletik und es hat jetzt wirklich ein ziemlich essentieller Teil der Rotation geworden dadurch.
Ja, also über die letzten Wochen zweit mindestens drittbester Spieler des Teams, würde ich sagen. Also es kommt eigentlich nur darauf an, wie man Draymond bewertet, der natürlich auch irgendwie sein eigener Spezialfall ist. Aber nee, also mir gefällt Kuminga auch echt gut, weil er, finde ich, im Vergleich zu dem, was man irgendwie vorher immer häufig nur so in Flashes gesehen hat, er nutzt seinen Körper und seine Athletik, wie du schon gesagt hast, einfach besser als vorher. Also auch, er ist jetzt immer noch nicht der beste Rebounder und ich glaube, da geht immer noch mehr so für die Tools, die er hat, aber man spürt ihn, man spürt halt einfach schon viel mehr, dass er irgendwie seinen Körper einsetzt, dass er halt irgendwie diese Bulligkeit einsetzt. Das erlaubt ja auch ein bisschen, dass sie dieses kleine Lineup in Anführungszeichen mit Draymond auf der 5 spielen lassen, ne? Also weil du halt dann noch jemanden drin hast, der irgendwie seinen Körper so einsetzen kann. Seine Entscheidungen offensiv sind besser. Ich finde auch, er überrascht mich durchaus auch manchmal mit den Pässen, die er so spielt. So auch als On-Ball-Creator, das war jetzt auch nicht unbedingt das, was man davor konstant von ihm gesehen hat. Und ich meine, er ist da jetzt auch nicht, ist jetzt nicht Luca oder so, aber er findet sich halt mittlerweile auf seine Art und Weise viel besser in diesem Warriors-System zurecht. Und das war ja etwas, was vorher wirklich teilweise schmerzhaft aussah, dass er halt irgendwie, nachdem der Ball irgendwie vorher gut lief, dann kommt er bei Kuminga an und dann warten wir erstmal für zwei Sekunden und dann gucken wir mal, was passiert, so nach dem Motto. Ja. Das ist viel weniger geworden. Und also wie du schon angesprochen hast, gerade diese Rim Pressure ist halt auch so ein Element, was sie halt sonst einfach im Kader nicht so viel haben. Und er kann das halt sowohl aus dem Spiel heraus, als auch sich mal selber erarbeiten, so ausbrechen aus einem Play und ist insofern halt einfach total wichtig geworden. Und das ist schon krass, weil noch vor ein paar Wochen wirkte es ja eher so, als würden die Warriors und er halt eher bald getrennte Wege gehen. Ja, ja. Und jetzt ist er halt komplett unverzichtbar. Also einfach, weil er so eine Scoring-Upside und Athletik-Upside und halt einfach noch saumäßig, also ist halt immer noch erst 21. Das ist halt so ein bisschen die Brücke in die Zukunft, aber er ist halt auch jetzt einfach gerade dann endlich an dem Punkt angekommen, wo man sich halt richtig auf ihn verlassen kann. Das ist ja wahrscheinlich die größte Entwicklung über die letzten Wochen.
Für mich immer wieder ein riesen Fragezeichen. Ich finde grundsätzlich, also gefühlt vertraut, Kerr mittlerweile auch jüngeren Spieler mehr. Also zum Beispiel Lester Quinones kriegt ja auch ziemlich regelmäßig Minuten momentan. Gisantos kommt immer wieder rein. Aber was hältst du von dem Umgang mit Moody? Also verstehst du es? Kannst du es mir erklären? Weil ich denke mir mal, ganz oft, wenn er drauf ist, ich meine, ich habe das schon oft angesprochen, aber jetzt auch gegen die Clippers wieder im dritten Viertel, hat echt irgendwie, keine Ahnung, sicherlich 3, 4, 5 Plays, in der er einfach gute Sachen gemacht hat. Und dann ist er wieder raus. Und ich verstehe es einfach nicht, dass er irgendwie so dass er nicht dieses finale Vertrauen irgendwie bekommt von Kerr. Hast du da irgendwie einen Ansatz?
Also ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht, weil es Phasen gibt, wo ich es überhaupt nicht verstehe. Und also das, was ich am ehesten denke, was ich mir irgendwie zusammenreimen kann, und das ist gar nicht mal unbedingt sein Fehler oder so, aber ich glaube, er hat nicht wie Kuminga zum Beispiel diese eine Sache, die sonst kein Spieler im Kader hat. Also, und also es gibt halt einfach Leute, die ein anderes Standing vor ihm haben, die im Zweifel immer präferiert werden, weil sie, also selbst wenn, also bei all der mangelnden Konstanz, die wir irgendwie bei Klay Thompson jetzt so gesehen haben, wir wissen, das ist immer noch einer der besten Shooter aller Zeiten. Und auch einer, vor allem unserer absoluten Eckpfeiler von allem, was wir hier machen. Und dem vertrauen wir im Zweifel mehr. Macht Sinn. Wiggins hat lange eine absolute Kacksaison gespielt. Aber wir haben schon gesehen, was der in den Playoffs schon machen kann. Selbst wenn das kompletter Ausreißer war in seiner Karriere. Aber was soll's? Du hast so eine Athletik, die da sonst kaum jemand hat. Du hast eine Länge, du hast eine Kombination aus wirklich ziemlich guter Defense, wenn engagiert, und dann auch noch irgendwie einer gewissen Scoring-Upside, die Moody in der Form nicht hat. ich meine, Podziemski ist jetzt nicht genau die Position, weil er eher auch ein bisschen kleiner unterwegs ist, ein bisschen mehr Playmaking-Pflichten und so hat, aber der ist halt noch mehr Allrounder. Und dann, also Kuminga, klar, ist der Monsterathlet. Und also ich glaube, Moody hat nicht so richtig diese eine Sache, die ihn unverzichtbar macht. Und deswegen ist er im Zweifel dann immer derjenige, auf der verzichtet wird. Also auch wenn du Gary Payton noch mit reinnimmst. Ja. Der bringt dir halt die widerlichste On-Ball-Defense, die du vielleicht haben kannst, ist dazu ein Guard, der quasi perfekter Rollman sein kann, ein exzellenter Cutter und so, der halt auch dieses System einfach von innen heraus komplett versteht. Und ich finde nicht, dass Moody da irgendwie groß was falsch macht oder so. Mhm. Aber ich glaube, ihm fehlt halt irgendwie so dieses eine Element, weshalb Kerr einfach nicht sagen kann, Moses, dich brauchen wir unbedingt immer.
Oder mehr als Punkt, Punkt, Punkt. Weil das...
Ja, obwohl man individuell bei mehreren Leuten ja im Prinzip schon den Case machen kann. Ja. Aber macht halt keiner. Das ist halt das Problem.
Ja, es ist vielleicht, das ist ein ganz guter Ansatz eigentlich. Finde ich ganz interessant, weil ja anders, wie gesagt, anders kann ich mir nicht erklären. Ist ja auch nicht so, dass Moody immer irgendwie die Sterne vom Himmel spielt, wenn er auf dem Parkett ist oder wenn er reinkommt. Aber es ist halt, wie gesagt, ich denke mir halt oft, wenn ich ihn sehe, gut, ich mag ihn auch, da fallen die positiven Sachen auch irgendwie mehr auf, natürlich. Aber ich denke mir schon auf, okay, da wieder ins Ziel, da irgendwie.
Du bist ja auch ein launiger Typ, deswegen.
Genau, eben. Und ich meine, den kleinen Bruder von Hank Moody muss man auch mögen, weißt du?
Eben. Deshalb, hat gute Bücher geschrieben.
Ja, sehr gute Bücher geschrieben. Aber deshalb, ja, aber es ist eine interessante Situation. Eigentlich.
Und ich meine, es ist auch nur meine Theorie, ne? Vielleicht ist er hinter den Kulissen auch einfach ein Arsch.
Kann natürlich auch sein.
Das kann natürlich, wobei das hat bei den Warriors ja noch nie jemanden gestört. Genau.
Ja, eben stimmt. Ehrlich, dann müssen wir ihn eigentlich erst recht verteidigen.
Dann ist er der neue Kevin Durant. Okay, genau, hören wir auf. Ja, genau. Heute genug KD-Slender gehabt.
Reicht schon? Oder sind wir erst bei zwei Drittel angelangt? Oder kommt da noch was?
Ich überlege mal.
Wenn wir später noch ganz kurz über das All-Star-Game sprechen, kannst du vielleicht nochmal in ein, zwei loslassen oder so.
Ach, ist er da dabei, oder was?
Also, da sind nur der Zwölftbeste, ist dann auf dem Parkett bei
Ja. Naja.
Sagen wir so, und das auch ein Problem seiner Karriere, ja, so ein bisschen besser als Steph Curry ist er gerade nicht, weil Steph Curry ist gerade eigentlich ziemlich gut unterwegs, ne?
Ja, ich glaube, Curry hat auch Spaß daran, dass Draymond wieder da ist und dass er jetzt irgendwie noch einen zweiten, einigermaßen konstanten Scorer neben sich hat, dass ich das Team so allgemein finde, weil Curry einfach dann so ein bisschen wieder mehr sein Ding machen kann. Mhm. Ein bisschen fröhlicher dabei wieder ist, jetzt im Moment irgendwie 16 Dreier pro Spiel nimmt oder so, der doch aber auf einem ziemlich hohen Niveau trifft. Ja. Dieser Game-Winner gegen Phoenix war einfach nur wieder unfassbar geil. Also so ein klassisches Ding, wo du irgendwie okay, komplett aus der Balance, was soll's, schmeiß ich das Ding einfach kurz rein. Ja, fand ich die Reaktion von Kevin Durant, übrigens, hier wird nicht geslendert, sehr sympathisch, der im Prinzip einfach nur applaudieren wollte.
Ja.
Hast du gut gemacht, Steph.
Ich kenne das, aber ja. Ja, aber das Krasse ist,
woher kennt er das denn? Hat er das im Fernsehen gesehen oder
Fernsehen von anderen? Genau, Genau. Weil ich finde es bei ihm sogar, er ist zwar aus der Balance, aber sein Arm ist quasi nie aus der Balance. Also sein ganzer Körper irgendwie wabert übers Feld und sein Arm und Handgelenk zeigt alles perfekt Richtung Korb. Das finde ich
interessant.
Also, ja.
Vor allem ohne Zeitfenster, ne? Ohne irgendwie eine Möglichkeit, sich wirklich zu justieren, ist es halt einfach.
Ja.
Ist halt einfach so.
Ja. Passt auch irgendwie von Podziemski. Hat eigentlich auch geil gespielt, weil er genau so war, dass Bier nicht den Stil bekommen konnte. Ne?
Ja.
Aber sonst, ja, Curry, ja, auch als erstes Spiel der Geschichte jetzt in 4 Spielen in Folge mindestens 7 Dreier getroffen. Insgesamt trifft er gerade in den letzten 10 Spielen, ich hab ein bisschen Notizen gemacht heute, trifft er
Angeber.
48, ich dachte, einmal kann ich dir so, weißt du, wenn du aus dem Urlaub kommst, habe ich gedacht, dann mach ich dir mal, dann zeig mal, wie er gearbeitet hat, die letzte Woche, ne? Richtig hart.
Sehr gut.
Ja, ne? 48,6% von draußen in den letzten 10 Spielen.
Das ist gut.
93% von der Freiwurflinie, 52% aus dem Feld, 5 Rebounds, 5 Assists. Guter Mann, der Steffen. Aber viel mehr müssen wir auch nicht dazu sagen.
Ja, also.
Muss er in die MVP-Konversation, Ole Freaks?
Nö.
Und das wäre mein Übergang.
Wir haben ja mit den Play-in-Mavs schon einen Spieler, der irgendwie unbedingt drin sein muss und. Ja. Naja, das reicht,
sagen wir mal. Das reicht bei weitem. Aber das wäre auch mein Übergang gewesen, denn in vielen amerikanischen Formaten wird darüber gesprochen, ob man im Rahmen der MVP-Geschichte, nicht, dass er es werden müsste, aber nicht mittlerweile auch über Donovan Mitchell sprechen müsste. der ja auch sehr, sehr gut unterwegs ist. Zwar keine 30 Punkte, aber 28,4 Punkte, 47% aus dem Feld, 36% von draußen, 5,4 Rebounds, Career High, 6,3 Assists, Career High. Und die Cavs so in Abstinenz von Garland und Mobley, gemeinsam mit Jared Allen natürlich, und nicht zu vergessen Dean Wade, Max Strus und allen anderen, aber halt über Wasser gehalten hat und halt ein unfassbar guter Offensivspieler ist. Gut, vergangene Nacht war er nicht der beste Guard auf dem Feld. Das passiert manchmal, wenn man mit Coby White oder wenn man gegen Coby White spielt. Hat trotzdem gewonnen am Ende, weil die Twin Towers der Cavs dann doch besser sind als die Twin Towers der Bulls.
Was heißt, ich dachte, du wolltest jetzt auf die Refs oder irgendeine Verschwörung schieben.
Nee.
Mit deinen Armbulletten.
Nee. Aber was hast du eigentlich von den Twin Towers, Drummond und Vucevic, die gemeinsam gestartet sind mal wieder? Ist dir das bewusst? War dir das bewusst, dass die Bulls ist, dass das momentan ein Stilmittel ist, der Bulls?
Also ich natürlich nicht. Also ich wusste, dass sie des Öfteren mal nebeneinander spielen. Ich wusste nicht, ja, dass sie jetzt auch nebeneinander starten.
Gut, war natürlich, wie gesagt, ging ja gegen Allen und Mobley, aber ja.
Ja klar, aber die guten Teams, die passen sich nicht immer dem Gegner an, ne? Sondern die zwingen den Gegner dazu, sich an einen ja, selber anzupassen.
Wenn du erstmal nur competitive sein willst, dann kannst du dich auf den Gegner anpassen, dann bist du competitive. Und das ist wichtig, weil was bist du, wenn du nicht competitive bist? Schisse?
Nee, ich verstehe es nicht, aber das ja. Thema ist, ja. du weißt schon.
Donovan Mitchell, ganz cool. Ne? Er ist schon richtig gut dieses Jahr. Also gerade auch.
Sehr gut, ja.
Weil er nicht mehr, also weil er viel, viel scored, weil er viel, viel übernimmt, aber nicht nur, sondern halt auch Teil so ein bisschen dieser neuen Cavs-Offense auch ist. Weil das war ja so ein großes Thema nach der letzten Saison, nach den Playoffs, nach dem Aus gegen die Knicks, dass es halt dann doch sehr, sehr schnell, sehr, sehr statisch wurde. Und jetzt habe ich so den Eindruck, ist bei den Cavs eigentlich echt das Ding so, okay, wir spielen schnell, wir gehen auf schnelle Entscheidungen, wir gehen auf viel Bewegung abseits des Balls. Strus passt da auch mega gut rein, natürlich auch, obwohl er den Dreier eigentlich gar nicht so gut trifft, aber er ist halt trotzdem, also ihn musst du auch ernst nehmen, glaube ich, oder ihn nehmen auch viele Teams ernst, und er bewegt sich, er ist halt permanent irgendwo. Und Mitchell, wie gesagt, gut 6 Assists, Career High, ist halt, es gibt natürlich die Situation, in denen er halt sich eine Possession nimmt, aber was ja auch okay ist, aber er ist auch als Facilitator da und er ist halt auch eben ein bereitwilliger Passer und so. Aber die Cavs insgesamt, also sah jetzt gerade in Abstinenz der beiden, also vor Garland und Mobley, sah es echt sehr, sehr gut aus.
Sag mal, meinst du eigentlich Absenz oder meinst du Abstinenz?
Abstinenz.
Weil sie haben ja nicht auf sich selbst verzichtet.
Ja, Absinth meine ich eigentlich.
Okay. Ja.
Ja.
Also während die beiden verkatert waren,
genau. Ja, weil okay. lief das ganz gut. Jetzt ist natürlich gerade so die Phase, wie sie wieder integrieren, aber also die Cavs, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, wie viel Gelegenheit du hattest jetzt zu gucken, die in der letzten Woche, aber sie wirken für mich schon auch mehr als wie ein Team, das sich so ein bisschen gefunden hat und auch seine Identität ein bisschen mehr gefunden hat als jetzt im Jahr vorher. Auch, wie gesagt, es jetzt natürlich wieder ein bisschen anders aussieht mit Garland und Mobley.
Ich finde, das ist gerade der interessante Punkt bei ihnen, dass man eigentlich auch im Lauf dieser Saison schon 3, 4 verschiedene Versionen von ihnen gesehen hat. Und also auch gerade, was du mit Mitchell sagst, dass der so Teil von einem schnelleren und dynamischeren Prozess ist. Also im Moment stimme ich da auch absolut zu und über die letzten Wochen insgesamt auf jeden Fall. Zu Beginn der Saison hatte ich halt voll oft das Gefühl, eigentlich ist mir das gerade ein bisschen zu viel, Donny.
Ja.
Und
ich kann mich an eine Szene erinnern, als Garland irgendwo an der Dreierlinie stand mit Händen auf den Knien, weil Mitchell halt irgendwie so sein Ding gemacht hat quasi und er hat dazugeguckt.
Ja.
Was natürlich unoptimal ist, aber so, ja.
Genau, da war die Balance irgendwie noch gar nicht da. Und jetzt im Moment ist es halt irgendwie so, es funktioniert jetzt, wenn so die 4 Top-Spieler quasi auf dem Feld sind, aber es funktioniert teilweise sogar noch besser, wenn es Mitchell und Allen sind, plus 3 Shooter. Es funktioniert auch richtig gut, wenn es Garland und Mobley sind, plus 3 Shooter. Also,
was sie ja sehr viel machen, ne, gerade so.
Ja, genau, da wird jetzt gerade viel gestaggert. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Teil dieser Reintegration. Oder eigentlich auch so mit das größte Fragezeichen, weil im Endeffekt in den Playoffs willst du ja am liebsten schon, dass deine 4 besten Spieler alle auf dem Feld sind und alle ihr Ding machen können und auch effektiv sind. Aber im Moment ist das nicht ihr bester Look, sondern im Moment ist eigentlich so diese Pairings plus Shooting, das funktioniert fast besser. Und das macht die Cavs halt für mich auch total interessant. Also weil man irgendwie so ein bisschen, also da immer noch gefühlt obwohl sie jetzt ja voll am Rollen sind und also mittlerweile Zweiter sind im Osten, glaube ich. Und meine Aussage von vor der Saison, als ich meinte, die könnten auch die meisten Siege im Osten holen, nicht mehr so bescheuert aussieht, wie sie vor ein paar Wochen noch aussahen.
Stimmt, die hatte ich schon ganz verdrängt. Ja.
Also ich meine, sie werden es nicht schaffen, weil außer bei Boston verletzen sich jetzt 4 Spieler oder so, aber dass sie da oben mit drin sind, das kommt ja nicht von ungefähr. Also das zeigt ja schon ihre Qualität, aber ich bin halt total gespannt darauf, inwieweit sie in der verbleibenden Restsaison das halt auch finden, so diese 4 Leute gemeinsam zu maximieren oder ob halt einer im Zweifel immer runterfallen wird. Also wahrscheinlich einer von den Bigs, wenn man ehrlich ist, weil die halt so gut sie defensiv auch sind, offensiv halt so ein paar Ähnlichkeiten aufweisen und Spacing schwierig machen, gerade wenn du dann,
also gerade am Ende.
Darüber sind sie ja letzte Saison in der Serie gegen New York dann sehr gestolpert, dass halt das Spacing einfach so schlecht war.
Und ja, absolut.
Das muss man mal gucken. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier, weil du hast angefangen mit einer MVP-Frage zu Donovan Mitchell und dann haben wir da nie drüber gesprochen. Deswegen, ich würde sagen, er spielt eine überragende Saison, aber die Diskussion ist bei ihm eher, ist er All-NBA Second Team oder wo ist er? Und also mit diesem MVP-Konversation-Thema, ich finde es manchmal, der Kreis muss dann zwanghaft auf 10 bis 15 Kandidaten erweitert werden. Und ich meine, er wäre für mich schon Teil der Top 8 oder so, aber nicht Teil der Top 5. Und darum geht's ja letztendlich. Und das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt die Frage, kann ich ihn über Luca, über Tatum, über Kawhi, und die habe ich nicht mal in der Top 3 jeweils im MVP-Rennen, aber kann ich ihn über einen von den 3 locker rüber argumentieren? Kann ich eigentlich nicht. Sondern die Frage ist eher, ist er besser als Jalen Brunson? Ist er besser als Tyrese Halliburton? Das sind so die Leute, finde ich, über die man da diskutieren kann. Und dann geht es doch eher darum, wie fülle ich die All-NBA-Teams auf? Ich brauche nicht mehr MVP-Kandidaten als Plätze im All-NBA-Team. Und den Fehler machen, finde ich, da manchmal Leute.
Ich glaube, es ist irgendwie mittlerweile diese Aussage, wir müssen im Zuge des MVP, müssen wir da über Punkt, Punkt, Punkt sprechen, ist irgendwie so ein Weg, irgendwie Anerkennung zu zollen. Und dann halt, weil ja jeder sich bewusst ist, dass die meisten nicht besser sind als Jokic, die meisten nicht besser oder auch dieses Jahr nicht besser sind als Jokic, auch nicht besser waren als oder sind, als es Embiid war. Giannis, Shay, und dann bist du ja schon, ne? Und deshalb, ich glaube, es ist eher so eine, okay, da ist einer, der gehört jetzt gerade zu den Besten. Und was du jetzt gesagt hast, dass du dann über die All-NBA oder All-NBA Second Team sprichst, ist eigentlich, finde ich, ein ganz, also macht es irgendwie runder für mich dann, weil du sagst, okay, es ist jetzt MVP. Eben ist es utopisch, weil ich mir auch gedacht habe, ja, okay, es ist halt, wie gesagt, es ist so eine Validierung in Anführungszeichen, auch wenn das natürlich von unserer Seite nicht braucht, aber seiner Leistung. Aber es ist dann irgendwie auch, dann musst du es auch gleichzeitig wieder relativieren. Aber wenn du sagst All-NBA-Team, dann passt es gut rein, weil ich meine, also die hier Net-Rating vor dem Bulls-Spiel war mit ihm plus 11, ohne ihn minus 4. Ist schon ein Riesenunterschied. Und sie sind mittlerweile auch Zweiter, was die Defense angeht. Er verteidigt halt auch deutlich besser dieses Jahr.
Ja.
Er war auch die mit Allen eigentlich, wie gesagt, also er war halt die Speerspitze quasi jetzt halt, als die anderen beiden verletzt waren. Und hat da glaube ich, sehr, sehr viel Möglichkeiten. Die Cavs, man spricht ja auch immer davon, leichter Schedule, und es stimmt schon. Ich habe auch so, wenn du so mal ein bisschen nach hinten gucken willst, sind Spiele, also wo dann die Top-Gegner die raussuchen willst, dann musst ein bisschen gucken. Aber waren auch gute dabei, aber sie sind jetzt in den letzten 20 Spielen bei 18-2. Also das. Und wenn du bei 18-2 bist, dann bist du einfach ein sehr, sehr gutes Team. Egal, gegen wen du da gespielt hast. Weil, ne, das. Also, und sie haben die Bucks geschlagen auf dem Weg. Sie haben die Clippers geschlagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie gegen die Guten gewinnen. Aber wie gesagt, ich finde Mitchell, ich würde ihn auf jeden Fall in die Second-Team-Konversation mittlerweile mit aufnehmen. Würde ihn da, also, ich glaube, da kann man mittlerweile echt einen guten Case machen, ihn da reinzunehmen. Und.
Ich würde auch sagen, also ich meine, wenn wir das mal kurz durchspinnen wollen, ist es zwar ja nicht mehr positionell, aber also so oder so, doch, eigentlich spielt das auch keine Rolle, weil ich würde sagen, die einzigen Guards, die quasi auf jeden Fall vor ihm sein müssen, sind Shay und Luca. Und danach kannst du ihn, glaube ich, da gut rein argumentieren. Also auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein besserer Spieler ist als Steph, aber vielleicht spielt er eine bessere Saison als Steph und sein Team ist besser unterwegs. Halliburton verpasst so viele Spiele, dass er wahrscheinlich am Ende sich eh nicht qualifizieren wird. Ich meine, Mitchell hat auch schon 9 Spiele verpasst. Das war ja mal neuerdings im Auge behalten. Aber auch mit Brunson und so, da ist er halt schon irgendwie auf Augenhöhe.
Ja.
Oder mindestens. Ne? Also er ist schon auch wirklich einfach ein verdammt dynamischer Offensivspieler und, wie du gesagt hast, verteidigt besser, als er es in Utah getan hat. Ich fand ihn ja letzte Saison auch schon klar verbessert in Cleveland. Mhm. Aber also er knüpft da dran an. Und in der Regel bist du auch nicht das beste oder zweitbeste Defensivteam der Liga, wenn du im Backcourt nur komplette Minus-Verteidiger drin hast.
Genau.
Und also da würde ich auch sagen, dass er auf jeden Fall nochmal deutlich besser ist als Garland, weil er auch bessere körperliche Voraussetzungen mitbringt. Ja. Aber auch, also das Engagement stimmt halt einfach auch.
Ja, es war ja bei ihm auch immer so ein Ding, ne? Also da zu Utah-Zeit, wenn man gedacht hat, eigentlich könnte mehr
möglich sein. Ja, der kam als designierter Defensivspezialist.
Stimmt.
Kam der in die NBA.
Was sind
dann viele? War er offensiv viel besser als die Erwartungen und defensiv war er am Anfang ja auch nicht schlecht, aber das Pendel ist dann sehr schnell Richtung, lass uns all meine Energie in die Offense stecken, geschwungen und das war halt dann nicht ideal.
Das war nicht ideal. Jetzt sieht's besser aus. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, also ich meine, du hast die ganzen Lineups ja schon angesprochen, also sie haben halt diese ganzen Schützen, die sie haben, also mit Dean Wade, der ja auch für die Defense sehr, sehr wichtig ist, mit der um die 45% von draußen trifft zuletzt. Sam Merrill natürlich, der schnellste Trigger zwischen Cleveland und Chicago, keine Ahnung, aber der auf jeden Fall, der auch knapp 50% von draußen trifft. Struce, wie gesagt, ist noch gar nicht so da. Niang passt auch. Niang ist dann auch wieder halt so ein Stilmittel, der dir halt auch wieder mehr Physis gibt und dann halt noch ein bisschen das Feld breit machen kann, weil der ist jetzt bei mir ein bisschen im Ansehen gesunken, weil er sich mit Coby White angelegt hat und ich finde, niemand sollte sich einfach so mit Coby White anlegen. Das hat er nicht verdient, der Coby. Aber sie haben halt echt eine ziemlich große Lineup Vielfalt und viele Möglichkeiten, das halt irgendwie anzuwenden. Und Isaac Okoro, der halt richtig gut verteidigt und der halt mittlerweile seinen Dreier auch halt zumindest aus der Ecke so trifft oder halt, ich glaube, insgesamt bei 38% ist mehr gut. Und dann ist natürlich die Frage in den Playoffs, wird jedes Team wahrscheinlich, wenn Isaac Okoro dasteht und in der Ecke steht, wird jedes Team sagen, so Isaac, jetzt zeige uns erstmal, dass du das in den Playoffs auch hinbekommst.
Ja.
Also er muss es erstmal beweisen.
Da wird er nicht verteidigt werden und Mobley auch nicht und Allen auch nicht am Perimeter. Und das bleibt das große Fragezeichen auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Aber ich finde Okoro trotzdem, er zögert weniger. Er ist irgendwie, also auch wenn er dann zum Ring geht, wenn er das nicht, also es ist dann irgendwie, ist mehr. Und das Gleiche, Jared Allen finde ich als Offensivspieler schon auch nochmal deutlich, deutlich gesteigert. Also einfach, weil er ist irgendwie aggressiver, hat jetzt irgendwie so diesen kurzen Jump-Hook nach Spin, nach links oder rechts und hat irgendwie, er ist einfach mit mehr Nachdruck einfach unterwegs. Er sucht auch seinen eigenen Abschluss schneller. Ist jetzt nicht immer unbedingt so dieses Ding, oh, eigentlich will ich nicht und jetzt bin ich aber irgendwie schon da, sondern es ist okay, er macht es jetzt. Und wie gesagt, dieser Jump-Hook, der fällt eigentlich ganz gut. Und das, ist eigentlich ein ganz, deswegen hat es, glaube ich, auch so gut funktioniert. Oder deswegen funktioniert es auch so gut, wenn er mit Mitchell spielt zum Beispiel.
Ja, also sein Offensivarsenal ist über die letzten Jahre ziemlich konstant größer geworden und halt in dieser Saison auch nochmal. Das ist nicht mehr so dieser reine, die Andre Jordan-like Rimrunner, die er zu Beginn seiner Karriere teilweise war, sondern also gegen manche Matchups kannst du ihm halt auch mal in der Nähe vom Korb einfach den Ball geben und er kann das dann selber irgendwie sich körperlich durchsetzen. Ist immer noch ein sehr guter Abroller natürlich.
Sehr guter Screener auch, finde ich. Also
genau, so, dynamischer Finisher. Und der halt mittlerweile auch einfach relativ schnell ganz gute Entscheidung trifft, finde ich auch ein ganz guter Passer ist. Also da würde ich zwar Mobley noch ein bisschen bevorzugen, aber auch Allen ist da echt nicht schlecht drin. Und also diese Pick-and-Roll-Kombi vor allem ist halt einfach richtig gut.
Ja, sieht alles gut aus in Cleveland. Auch, wie gesagt, Mobley hat auch nochmal einen Schritt gemacht. Es geht ein bisschen langsamer, als man denkt, aber jetzt auch aus dem kurzen Turnaround-Jumper, finde ich, hat er jetzt, der rechtssicher fällt, auf den er sich irgendwie verlassen kann. Also, die nächsten Wochen werden halt interessant. Also, wie sie es halt, ob sie von diesem Staggern weggehen, ob sie eine leichtere Variante davon machen, ob sie diese 4 plus Strews, weil eigentlich passt Strews da schon ganz gut rein, finde ich, aber ob es dann situativ vielleicht auch mal Niang wird, ob es mal Wade oder ob es mal Okoro, keine Ahnung, aber ob sie das irgendwie so noch richtig ans Laufen bekommen, aber gefährlich werden sie auf jeden Fall, würde ich sagen, Richtung Playoffs. Unangenehm,
ja, also ich glaube, das ist schon auch sehr Matchup. Sehr Matchup-abhängig. Letztes Jahr war es das maximal schlechteste, was sie kriegen konnten, wahrscheinlich. Ja. Also einfach wegen so dieser Körperlichkeit, die Knicks halt einfach hatten und also ja auch diese Saison haben. Also es wäre auch diese Saison, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Matchup, aber das ist halt irgendwie in den Playoffs immer sehr, sehr wichtig. Jetzt gerade würden sie in der ersten Runde gegen Miami spielen. Weiß ich auch nicht, auf wen ich da setze, um ehrlich zu sein, weil ich halt von einem Team schon sehr viel Playoff-Qualität gesehen habe und vom anderen halt einfach nicht. Also auch von Mitchell, bei dem wir immer davon sprechen, dass der ja auch in den Playoffs schon teilweise gerockt hat. Das ist halt auch schon ein paar Jahre her, dass der in den Playoffs wirklich gerockt hat und seitdem waren auch ein paar nicht so gute Playoffs dabei. Aber die davor halt auch.
Ja.
Und also für mich ist Cleveland so ein Team, ich halte auch viel von denen, aber ich möchte es auch einfach dann einmal in den Playoffs richtig sehen.
Ja.
Dass sie das halt auch übersetzen können und auch vor allem, dass sie halt, wie gesagt, eine Lösung finden, wie ihre besten Spieler gleichzeitig auf dem Feld sind oder halt nicht und was dann daraus wird. Ne? Also ob sie dann auch konsequent in bestimmten Spielen sagen, wir brauchen jetzt nicht zwei Bigs, wir brauchen Strews und Niang gemeinsam auf dem Feld, weil wir halt mehr Shooting brauchen. Ja. Evan, du sitzt jetzt. So, und was macht das dann mit dem Typen, der vor einem Jahr das große Franchise-Talent noch war? Und also immer noch ja auch diesen Status vielleicht hat, aber jetzt gerade gibt's halt mit Sicherheit Situationen, wo Single Big mehr Shooting ihnen eher hilft, als lass es da zwei Bigs hinstellen und keiner von denen ist ein Shooting-Threat und was machen wir jetzt damit? Also, wie konsequent gehen sie dann damit um? Das sind halt so Fragen, die sie einfach beantworten müssen, aber also vom Talent her und auch insgesamt vom Kader her, also muss man ja wirklich sagen, so im Vergleich zum letzten Jahr ist halt der Kader und die allgemeine Rotation einfach deutlich besser, deutlich variantenreicher geworden.
Ja.
Das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Team.
Finde ich auch. Jetzt wäre die Frage, willst du noch ganz kurz All-Star-Quick-Hitter machen?
Ja. Ganz schnell.
Also wirklich eigentlich nur eine Antwort, ganz kurz. Kawhi könnte ja sein, dass er ausfällt. Werden damit Träume wahr und ein King darf dabei sein?
Ja, ich nehme an, es wird dann Sabonis. Aber wenn sie cool sind, nehmen sie Wembanyama.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu cool wäre schon.
Ja, so cool werden sie nicht sein. Okay. Aber es wäre cool.
Es wäre cool.
Aber dann vielleicht fragen sie wie letztes Jahr wieder Harden und der sagte, nee, kein Bock.
Aber du warst so traurig beim letzten Mal, als wir über die All-Stars gesprochen haben, dass weder Sabonis noch Fox dabei waren. Und jetzt möchtest du trotzdem
Wembanyama. Das ist ja auch disgraceful.
Ja, möchtest du jetzt trotzdem bist du jetzt für Wembanyama. Finde ich auch ein bisschen.
Also ja, weil ich Wembanyama viel unterhaltsamer fände.
Ach so.
Als Sabonis. Also Sabonis hat es natürlich, glaube ich, sogar auch noch mehr verdient als Fox.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich eher Team Fox, aber.
Ja, weil du lieber Fox zuguckst, was ich verstehen kann. Ich gucke ja auch Wembanyama lieber zu.
Ja, siehst du.
Aber Sabonis macht halt nur gute Sachen. Also auch seitdem er nicht nominiert wurde, habe ich gesehen, 20, 15 und 10 ungefähr.
Ja, ist schon gut.
Also so ja, ist schon ganz solide.
Oder man spart sich das Ganze und lädt einfach Jamal Murray ein. Wäre jetzt wieder mein Favorit. Aber weißt du?
Da hätte ich auch nichts gegen einzuwenden.
Ja.
Einfach aus Bock.
Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer gewinnt dann die ganzen Challenges, weil es ja auch interessant. Also Skills Challenge, da ist nämlich Wemby dabei. Ne? Er wäre ja schon mal vor Ort. Team 1, Halliburton, Mathurin, Turner, also quasi Team Pacers. Team 2, Banchero, Edwards, Wembanyama. Team All-Stars, Barnes, Maxi, Young. Wer macht's?
Also Barnes, Maxi, Young sicherlich favorisiert.
Wäre auch mein Favorit gewesen, ja.
Aber ich finde es eigentlich, ich sage einfach mal die Nummer 1 Picks, außer Kate machen's.
Okay.
Das sind doch, also aus den letzten 4 Jahren halt einfach nur das Kate hier rausgeklammert, oder?
Stimmt, ja. Ist auch ein bisschen gemein, dass Kate nicht mitmachen darf, ne?
Ja.
Irgendwie. Wobei, aber er ist ja auch...
Hätte aber auch nicht ganz reingepasst in die Reihe.
Nee,
Stand jetzt,
aber vielleicht kommt er noch.
Banchero All-Star.
Detroit Basketball. Dreier. Beasley, Brunson, Halliburton, Lillard, Titelverteidiger. Der Finisher, Mitchell, Towns, Trey.
Boah. Eigentlich würde ich gerne sagen Halliburton, weil der solche Bühnen halt auch gerne mag, aber der hat so einen etwas langsamen, komischen Release, dass ich mir vorstellen könnte, das ist vielleicht ein bisschen
schwierig.
Ja, also ich weiß nicht, ob der dann irgendwie seine Routine verschnellern muss und ob das dann so, aber also vielleicht mache ich es mir da auch zu kompliziert.
Ja.
Sagen wir einfach mal Trey. Irgendwas Gutes muss der in diesem Jahr ja auch haben.
Muss er.
ja gut, wenn er dann im Sommer zu den Bulls getradet wird, ja, dann will ich mal sehen, wie du reagierst.
Da will ich auch sehen, wie ich reagiere. Sie wären bestimmt competitive mit ihm. Würde ich jetzt mal schätzen.
So wie die Hawks, die gestern mit 23 gegen die Hornets verloren haben.
Kann auch mal passieren.
Ja. Den Hawks, ja.
Ja. Ich habe Beasley tatsächlich. So alles, weißt du?
Ich meine, Catch and Shoot kann er, ne?
Ja, eben, genau. Das war so ein bisschen mein
Gedanke. Aber es wirft ihm ja keiner den Ball zu. Es ist ja Grab and Shoot.
Ja, es ist so hart.
Mal sehen, ob er das kann.
Man weiß es nicht. Oder am Ende wird es halt Donnie M. Oder halt wieder Towns. Das
hat er nicht. Towns könnte auch sein. Dass Sam Merrill gesnappt wurde und nicht dabei ist, natürlich auch absolute Schwächheit.
Das ist eigentlich ein Skandal. Das ist eigentlich wirklich ein Skandal. Dann natürlich Steph vs. Sabrina Ionescu, der Ableger des Dreier-Contests.
Sabrina macht's.
Er ist ein Klassiker, ne? Weil High Profile Steph und also der beste Shooter aller Zeiten theoretisch und dann
wird. Hast du diese legendäre Dreier-Contest-Performance von Sabrina gesehen? Sowas hat auch Steph noch nicht hinbekommen.
Wie war es nochmal? Ich
wenn ich jetzt die Zahlen noch genau im Kopf hätte, würde ich sie dir sagen, aber sie hat einfach nicht daneben geworfen, quasi.
Das heißt, sie würde jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht daneben werfen und Steph wird verlieren. Slam Dunk. Dein Freund Jaylen Brown, unser aller Freund Jaime Jaquez Jr. Also mit dem hatte ich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Dann Titelverteidiger Mac McClung und Obi Toppin.
Also eigentlich ist meine einzige Hoffnung, dass Jaylen sich nicht verletzt.
Ja, es wird schon funktionieren.
Dass er sich verletzt, meinst du jetzt, oder was?
Nein,
dass er
sich nicht verletzt.
Okay. Na, ich finde es schon lustig, dass der Mann echt das Memo einfach nicht bekommen hat, dass beim Dunk-Contest nur noch Erst- oder Zweitjahresprofis oder G-Liga dabei sind. Ich habe jetzt hier meinen Supermax-Vertrag unterschrieben, so jetzt soll ich mal Slam Dunk Contest.
So, aber jetzt für mich, ja.
Ich traue ihm auch zu, dass der halt ein, zwei gute Ideen hat. Aber eigentlich ist Jaylen Brown halt auch so, oder war zumindest in meiner Wahrnehmung immer eher so der Typ, dem das halt einfach nur unglaublich großen Spaß gemacht hat, über Leute drüber zu danken. Ja. Deswegen, also da hat er auch schon echt ein paar krasse Dunks gehabt, so im Laufe seiner Karriere, aber wie sich das dann so auf Kreativität im Dunk-Contest übertragen lässt, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Aber
stellt er einfach Leute unter den Korb und dankt über sie drüber auf unterschiedliche Art.
Ja. Naja, aber am Ende macht es wahrscheinlich Mac-Klang, weil absolutes Highlight des Jahres.
Stimmt. Oder Obi Toppin liefert halt den Heimfans quasi eine ordentliche Show.
Jetzt haben wir bald alle Kandidaten durch.
Oder Jaime Jaquez Jr., oder? Ja, was macht Jaime Jaquez Jr.?
Der ist halt einfach Underdog, sind wir ganz ehrlich.
Ist schon, genau. Bin gespannt, was er macht auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir es durch.
Ja, glaube ich. Außer, du willst mir jetzt noch sagen, wer die Rising Stars Challenge gewinnt, falls du überhaupt dieses Konzept verstehst. Ich nämlich nicht.
Ich habe mich nicht damit beschäftigt, deswegen kann ich dir weder irgendwas über das Konzept erzählen, noch wer es gewinnt. Also ich bin raus in dem Fall.
Na gut.
Und damit sind wir auch raus, würde ich sagen. Wir schauen auf nächste Woche und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön. Solltet ihr ab sofort öfter zuhören wollen, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. patreon.com/korpiger Podcast und korpiger mit. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es da extra Content. Wir haben zum Beispiel am Montag hat Ole intensiv über seine Erfahrungen in New York erzählt, hat zum Beispiel seinen ersten direkten Kontakt mit Wemby beschrieben. Man spricht von Goldpotenzial. Also wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Nächste Woche könnte es sein, an dieser Stelle, dass da ein Mailback gibt. Wir gucken mal. Also da es stehen Dinge an, Freunde. Es stehen Dinge an. In diesem Sinne würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Eingehauen!
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.